Liebe Gemeinde, unser Leben ist ja nie so ganz rund. Irgendwie bleibt immer etwas offen. Manches ist nicht da und wir sehnen es uns herbei. Und anderes ist vergangen und wir sehnen uns danach zurück. Unsere Sehnsüchte zeigen uns an, wir sind noch nicht am Ende. Und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, dass wir noch nicht am Ende sind. Wer noch eine Sehnsucht hat oder auch auf unterschiedlichen Gebieten Sehnsüchte hat, die oder der merkt, mein Ist-Zustand ist noch nicht alles, was das Leben für mich bereithält. Da gibt es noch mehr und vielleicht ganz anderes. Es gibt noch unerreichte Ufer. Aber wir sind natürlich mitten in der Welt. Unsere Sehnsüchte greifen da über das hinaus, was wir hier und heute ganz alltäglich erleben. Aber wir leben natürlich auch in unseren Grenzen, eben alltäglich, in dem, was uns bekannt ist. Das muss nicht nur eng und kurzsichtig sein, das kann auch beruhigend sein, denn unsere Grenzen, die engen uns ja nicht nur ein, sondern sie umreißen auch den Lebensraum, der uns vertraut ist, in dem wir uns gut bewegen können. Und so leben wir Tag aus, Tag ein. Frühstück, Mittag, Abendessen, Dienstbeginn und Feierabend, Familie, Freunde, Hobbys, Sport, Ruhe und Kultur. Wir hören und sehen Nachrichten, gute Nachrichten und schlechte Nachrichten, das sind wir gewohnt und wir sind erleichtert, wenn das Schlechte uns nicht direkt betrifft. Und abends gehen wir dann wieder ins Bett, um tags darauf wieder aufzustehen, wenn Gott es uns ermöglichen will, dass wir einen neuen Tag erleben dürfen. So ist das und es ist okay. Aber manchmal gibt es so etwas, wie es ein christliches Lied beschreibt, das ich hier schon mal zitiert habe. Da heißt es, meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Das ist dann die Ahnung davon, dass unser Ist-Zustand, unser Alltag, das gewohnte Leben, das wir so haben, noch einmal geweitet werden könnte. Vielleicht gibt es da noch etwas dahinter, hinter dem, was mir vertraut und bekannt ist, hinter meinen Grenzen oder auch davor. Das Leben, das ich lebe, kann noch mal in ein anderes Licht gestellt werden, vielleicht sogar in das eigentliche Licht. Dieses Licht leuchtete manchen Menschen wohl auf, als sie auf Jesus trafen. Ich meine damals als Erlebte. Wir lesen davon in den Geschichten der Bibel und in den Berichten, die wir dort finden. Aber das war ja nicht nur damals so, sondern diese biblischen Texte, die treffen ja auch in unser Leben, heute hinein. Und damit stellt sich die Frage, wer ist dieser Jesus, von dem da berichtet wird, eigentlich für dich? Um diese Frage zu beantworten, gucken wir mal in einen Tag, der uns berichtet worden ist, von Jesus. Der Evangelist Markus beschreibt uns einen solchen Tag, den er erlebt hat. Es war kein Alltag, es war ein Sabbat. Also so ähnlich wie wir heute unseren Sonntag feiern. Der jüdische Feiertag ist der Sabbat, der christliche der Sonntag. Also, der jüdische Feiertag war angebrochen. An dem sollte man ruhen, man sollte nicht arbeiten. So steht es schon in den 10 Geboten. Man sollte sich ruhig verhalten und sich auf Gott konzentrieren. An diesem Tag war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs draußen und sie kamen an einem Kornfeld vorbei und am Wegesrand gab es Kornähren und die rauften die Jünger aus, um sich zu sättigen. Das konnte man damals machen, das war auch nicht verboten. Es war nur schwierig, am Sabbat so etwas zu tun, denn das wurde als Arbeit gewertet. Kornähren ausraufen war so eine Art Ernte und das war am Sabbat verboten. Und prompt machten die Pharisäer, die es damals auch gab, Leute, die es mit der Religion ganz ernst nahmen, Ärger deswegen. Und da stellt sich Jesus vor seine Jünger und verteidigt sie und er tritt da auf als ein sachkundiger Fürsprecher. Er spricht für seine Jünger und holt sie aus dieser schwierigen Situation etwas heraus. Er hat sich selbst als Herrn über den Sabbat bezeichnet, Jesus, und sah den Sabbat als eine gute Gabe an die Menschen an, aber eben nicht so, dass die Menschen vom Sabbatgebot am Leben gehindert werden sollten, sondern der Sabbat sollte den Menschen zum Leben verhelfen, sollte ihnen das Leben reich machen und gut tun. Und so kommt es dann zur nächsten Geschichte am gleichen Tag, an der Jesus dann selbst am Sabbat aktiv wird. Ihm begegnet ein Mensch, der eine leblose Hand hatte, offensichtlich ein Taubheitsgefühl in der Hand oder eine taube Hand hatte, und die heilt er ihm. Und das brachte ihm auch Ärger ein. Jesus weicht dann aus und geht ans Meer und viele Menschen folgen ihm dahin. Und da macht er weiter. Er heilte munter weiter. Er betätigte sich sozusagen medizinisch und heilend an Menschen. Er trieb auch Dämonen aus, also lebensfeindliche Kräfte. Und das tut er da alles am Ufer des Sees. Er ist da also ein Heiler und ein Befreier. Und dann nahm er einige Menschen mit sich und ging etwas abseits auf einen Berg. Dort berief er seinen engsten Jüngerkreis. Menschen, die auch namentlich erwähnt werden, ich spare mir die ganzen Namen jetzt aufzuzählen, 12 Menschen, die hinterher die Apostel wurden, auch die Keimzelle der christlichen Gemeinde bildeten. Das sind die Menschen, die fortan in einem besonderen Verhältnis zu ihm stehen sollten. Die beruft er in seine Gegenwart. Und zurück vom Berg geht er in ein Haus und viele Leute strömten zusammen. Dazu kamen auch die Verwandten von Jesus. Und die verstanden nicht, was mit Jesus los war. Die kannten ihn ja von damals als Kind und als Jugendlicher. Und sie konnten nicht richtig einordnen, was mit Jesus da wohl passiert sein sollte, wie er sich verhalten hat, und hielten ihn für leicht abgedreht. Jesus ließ sich davon aber nicht irritieren. Er fühlte sich nämlich eher hingezogen zu den Menschen, die Gottes Willen tun, viel mehr noch als zu seiner leiblichen Familie. Jesus also hier als jemand, der Menschen beruft und der sich zu Menschen hingezogen fühlt, Menschen, mit Menschen das Leben teilt. Unterdessen hatten auch die jüdischen Schriftgelehrten ihre liebe Not mit Jesus, weil sie sein Verhalten nicht wirklich in ihr religiöses Bild einordnen konnten, dachten sie eher, dass Jesus nicht von Gott kommt, sondern eher besessen ist, von dunklen Mächten, dämonisch irgendwie. Das bestreitet Jesus natürlich, er widerlegt es auch und tritt hier auf als ein schlagfertiges Kommunikationstalent. Er geht wieder zurück ans Meer, gemeint ist das Galiläische Meer, der See Genezareth. Viele Leute versammeln sich dort und Jesus nimmt ein Boot und beginnt von dort aus, die Leute anzusprechen. Er erzählt 4 Geschichten mit einer tiefen Dimension, also Gleichnisse, genial konzipierte Geschichten, die Gottes Wirken und ihre Resonanz in der Welt und bei den Menschen beschreiben. Hier ist Jesus ein inspirierender Redner. Alles an einem Tag. Er ist Fürsprecher, er ist Heiler und Befreier, er ist Berufender, ein Lebenteiler, ein Kommunikator, ein inspirierender Redner. Welche Bedeutung hat Jesus eigentlich für dich? Wer ist er für dich? Dieser besondere Tag neigt sich auf jeden Fall dem Ende zu. Und das tut er auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wie sich dieser Tag jetzt dem Ende zuneigt, lese ich euch vor als Predigttext aus Markus 4, ab Vers 35. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Und seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkam große Furcht, sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Da sagt Jesus also, am Abend dieses Tages, wir wollen ans andere Ufer fahren. Ob sie das wirklich wollten, die Jünger, das wird uns nicht berichtet. Jedenfalls fahren sie mit Jesus und ihrem Boot mal los und andere Boote kommen noch mit. Auf zu neuen Ufern also, die gibt es offensichtlich wirklich, die anderen Ufer. In unserem Textzusammenhang ist es die heidnische Dekapolis, das Gebiet der 10 Städte, also nicht jüdisches Ausland, da wo Gott nicht wohnte. Dort werden sie einen dämonisierten Mann treffen, einen Besessenen also. Und dieser Besessene wohnt bei den Gräbern. Offensichtlich hält er sich bei den Toten besser aufgehoben vor, also fühlt sich dort besser bei den Toten als in der Welt der Lebendigen. Das wird nochmal eine spannende Geschichte werden. Am vorigen Mittwoch in unserer Gebetsstunde haben wir diese Geschichte gelesen und davon gehört. Die Bootsfahrt war jetzt allerdings erstmal kein großes Ding für die Jünger. Unter ihnen waren ja auch Fischer und die kannten sich aus mit Booten und sie kannten sich auch mit dem See Genezareth aus, diesem galiläischen Meer. Da gab es in der Gegend Temperaturunterschiede vom Land und auf dem See und die führten oft zu starken Winden, die aufkamen, diese Temperaturunterschiede zwischen Land und See auf dem See Genezareth. Und diese starken Winde konnten sich auch schon mal zu Unwettern ausarten. Das war bekannt, ist auch immer noch so. Aber gut, sie fuhren mal los. Vielleicht war es anfangs auch ganz gemütlich. Nach diesem anstrengenden und vielgestaltigen Tag, jetzt war es ruhig geworden und sie waren auf dem See. Selbst Jesus wurde müde. Er hat ja auch den Bärenanteil dieses Tages getragen. Dann ging er mal nach hinten ins Boot und nahm sich ein Kissen, legte sich hin und schlief ein. Und so schipperten sie dann über diesen wunderschönen See, den ich übrigens auch schon mal genießen durfte und andere von euch ja auch schon. Aber dann kam er eben, dieser nicht ungewöhnliche Wind, nur war er diesmal wirklich heftig. So heftig, dass er auch die erfahrenen Fischer zunächst einmal herausforderte, dann aber auch sogar überforderte. Wir haben es ja gehört, die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. An dieser Stelle möchte ich die Begebenheit mal selbst als eine Art Gleichnis verstehen, obwohl es das ja eigentlich gar nicht ist. Aber ich mache das jetzt mal so. Ich hatte uns eben an unser einigermaßen umrissenes Leben erinnert, unseren Alltag, in dem wir uns so eingerichtet haben. Manchmal werden die Grenzen dieses Alltags eben nicht nur so geweitet, dass sie unseren Sehnsüchten entsprechen, manchmal kommt es auch ganz anders, als wir es uns wünschen. Dann kann es vorkommen, dass uns da bildlich gesprochen mal die Wellen ins Boot schlagen. Dann merken wir sehr unsanft, dass es da wirklich noch etwas mehr gibt als unsere kleine, heile Welt. Vielleicht in unseren ostfriesischen Häusern, in unseren Wohnsiedlungen, die so beschaulich sind. Dann brechen unsere Grenzen noch einmal ganz anders auf. Und ich nenne euch mal drei Beispiele, die man fast beliebig ergänzen könnte, weil das Leben ja so reichhaltig ist. Da hatte sich dir der Horizont einer ernsthaften Erkrankung noch nicht persönlich erschlossen. Sprich, du bist ein fitter Mensch gewesen. Und auf einmal bricht aber diese Wirklichkeit in dein Leben ein. Vielleicht bist du selbst erkrankt oder jemand, der dir nahe steht, hat auf einmal eine schlimme Diagnose bekommen. Peter hat heute davon berichtet. Und auf einmal erschließen sich dir ganz andere Welten. Du lernst Worte, die du vorher noch nicht kanntest. Und du betrittst Räume, die nicht deine gewohnten Räume sind und die du ja auch nicht gewünscht hattest. Und du lernst dich noch einmal von einer ganz anderen Seite kennen. Immer warst du einigermaßen krisenfest durchs Leben gekommen, anderes Beispiel. Und eigentlich hattest du keine großen Probleme mit Menschen, warst eigentlich ein ganz netter Typ so und die Leute mochten dich auch ganz gern. Und auf einmal lernst du den Horizont eines echten Konfliktes kennen. Ich meine, du kriegst richtig Stress mit jemandem. Und du merkst, wie das sich in dein ganzes Leben einschleicht und du irgendwie sehen musst, wie du damit eigentlich jetzt klarkommen möchtest. Da fühltest du dich, nächstes Beispiel, in deiner Wohnung oder deinem Haus so zu Hause und geborgen. Und als du neulich abends nach Hause kamst, waren die Schubladen aufgerissen und der Inhalt deines Kleiderschrankes lag ausgebreitet auf dem Fußboden. Schöner Schmuck war weg und etwas Bargeld auch. Aber der Einbruch in deine Privatsphäre war noch viel schlimmer als der materielle Schaden. Im Text heißt es also, die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Manchmal wird es einfach zu viel. Und wenn das so ist, willst du eigentlich aus dieser Nummer nur noch heraus. Du willst dein Problem los sein. Du willst wieder normal leben, gesund sein, mit anderen ungezwungen leben. Und wenn du zu Hause bist, willst du auch deine Ruhe haben. Aber die Wellen schlagen dir ins Boot. Und es wird schon voll. Und die Sache scheint zu kippen. Was jetzt helfen würde, wäre ein Wunder. Sagen wir, dass Gott eingreift, dass er heilt, dass er Frieden schafft, dass er Geborgenheit stiftet. Dass er wieder alles so macht, wie ich es gerne hätte. Dass ich aus der Not herauskomme und mich wieder wohlfühlen kann. Und unser Glaube ist doch, dass Gott das kann. Dass er der Herr ist, der Herr Jesus. Er heilt und er reißt den Horizont des Reiches Gottes auf. Also bitten wir ihn, dass er das, was uns belastet, von uns nimmt. Wie gesagt, wir glauben, dass er das kann und in diesem Glauben wenden wir uns an ihn. Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen, so rufen die Jünger. Und wenn du so richtig verzweifelt bist, kann das bei dir auch ähnlich klingen. Dann ist es schon keine wirkliche Bitte um Hilfe mehr, sondern eher die verzweifelte Frage danach, warum es denn so ist, dass nichts wirklich geschieht. Warum ändert sich die Lage denn nicht? Warum muss ich ertragen, was ich ertragen muss? Was soll das? Das Wunder wird uns dann überliefert. Natürlich kann Jesus das. Ist ja der Herr, der Allmächtige. Energisch und beherzt greift er in die Notlage ein. Er bedroht den Wind, spricht ihn sogar an, spricht zur See. Und der Wind hört auf ihn. Es wird ganz still. Alles wieder gut. Normalzustand wiederhergestellt. Aufatmen. Nochmal davongekommen. Oder besser noch, Gottes große Macht erlebt, seinen starken Arm erlebt. Und dann wird ein Lobpreis angestimmt auf den, der alle Macht hat, den Helfer, der das Störende wegnimmt. Wie ist das eigentlich mit deinem Glauben? Jesus fragt die Jünger in der großen Stille nach dem Sturm genau danach. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ja, hatten sie ihn denn nicht gezeigt, ihren Glauben? Sie hatten sich doch in ihrer Not an Jesus gewendet. Das ist doch Glaube. Und die Hilfe ihres Lehrers, wie sie ihn nennen, hatten sie doch erfahren. Jetzt können sie doch Zeugnis geben von dem Großen, das Jesus an ihnen getan hat. Und Jesus fragt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Warum habt ihr solche Angst? Was ist es also, Glaube? Und was hat er mit den Grenzen zu tun, hinter denen wir uns eingerichtet haben? Um das zu beantworten, müssen wir nochmal zurück auf den ungemütlichen, aufgepeitschten See. Wie geht Jesus denn damit um? Da ist Jesus genauso wie die Jünger vom Wind und den Wellen bedroht. Genauso, kein bisschen anders. Die sind für ihn genauso da, Wind und Wellen, wie für die aufgeregten Jünger. Aber Jesus schläft. Und sein Schlaf wird uns auch noch ziemlich gemütlich dargestellt. Hinten am Heck mit einem Kissen unter dem Kopf. Was ist das denn? Und das ist ja auch die Frage der Jünger, Lehrer oder man könnte auch sagen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen in dieser Situation? Das ist doch eben die Erwartung, die wir haben, dass er die Not wendet, dass er hilft, dass er aus seinem Standby-Modus aktiviert wird und dass er machtvoll eingreift. Aber er schläft auf einem Kissen. Was ist das denn? Ich will ja nicht sagen, dass die Jünger keinen Glauben gehabt hätten. Und Jesus tut das auch nicht. Aber er fragt nach. Er fragt dann mal nach. Habt ihr immer noch keinen Glauben? In dem, wie sich die Jünger verhalten hatten, war dieser Glaube wohl nicht wirklich fassbar. Im Blick auf Jesus am Heck des Bootes, wie er da auf dem Kissen schlief, könnte man der Sache aber vielleicht etwas näher kommen, der Sache mit dem Glauben. Ja, es gibt sie, die Widerwärtigkeiten des Lebens. Wer wollte das bezweifeln? Ja, und sie können auch wirklich bedrohlich sein. Aber Glaube heißt offensichtlich nicht, Jesus aufgeregt aus seinem Standby-Modus zu aktivieren, damit er alles wieder gut macht. Für ihn war nämlich schon alles gut, auch im Sturm. Denn er war nicht an ihn gebunden, an den Sturm. Er war auch nicht an die Wunschvorstellung gebunden, dass der Sturm weg sein sollte. Er war in allen diesen Turbulenzen in Gott geborgen. Und das ließ ihn ruhig schlafen. Das heißt, das äußere Wunder, das brauchst du gar nicht unbedingt. Wenn du das innere Wunder in dir trägst, bei Gott zu sein, komme was mag. Oder auf die Jünger und uns bezogen, wenn du Jesus im Boot hast, dann brauchst du das äußere Wunder eigentlich gar nicht mehr, denn du hast Jesus bei dir und bist mit ihm zusammen. Glaube würde in dieser Sicht bedeuten, davon auszugehen, dass Jesus es gut macht. Auch wenn er nicht gleich spürbar eingreift. Hauptsache, er ist da. Und nichts anderes zählt eigentlich. Und diese Perspektive hatten die Jünger offensichtlich noch nicht. Sie bleiben verhaftet an Wind und Wellen. Sie fragen, was das denn wohl für einer ist, dem Wind und Wellen gehorchen. Und sie kriegen Angst dabei. Eine große Furcht überkam sie. Weil das, was sie da erleben, über ihren Horizont hinausreichte. Über das hinausreichte, was sie verstehen konnten. Dieser Jesus ist bei uns. Und dieser Jesus bringt uns eben auch mit der Dimension des Lebens in Kontakt, das über unser Verstehen hinausreicht, über unsere Grenzen hinausreicht, diese Grenzen übersteigt. Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Wer ist er für dich? Wer ist er für dich? Und was hat das mit deinem Leben zu tun? Ist Jesus dein Wünscheerfüller? Oder dein Notbeiseiteräumer? Oder dein Grenzsicherer? Wie steht es um deinen Glauben? Die Geschichte endet offen. Sie öffnet sich für diese Frage. Und selbst Jesus gibt keine Antwort darauf. Und er gibt auch kein Urteil ab. Aber er fragt: Habt ihr immer noch keinen Glauben? Warum habt ihr solche Angst? Und die Antwort, die könnte im Blick auf Jesus selbst liegen, auf den Mann auf dem Kissen. Da lehrt der Meister uns nämlich Glauben.